Herzlich willkommen zu Wir Kommunal Nachgefragt, dem Podcast des Netzwerks Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Heute mit der vierten und letzten Sonderfolge zu unserer Jahreskonferenz 2026. Mein Name ist Henning Reichardt-Witzel. Seit dem Start von Wir Kommunal Nachgefragt durfte ich euch durch inzwischen mehr als 100 Folgen der Podcast-Reihe begleiten.
Und ich bin Alexander Lehmann, Referent beim Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen. Nach dieser Folge werde ich die Moderation des Podcasts von Henning übernehmen.
Zum Abschluss dieser Sonderreihe dokumentieren wir jetzt das Panel Sachsens Reformausschlag als Blaupause, wie Kommunen digital und handlungsfähig werden.
Gemeinsam diskutieren Dr. Katrin Leonard, Klaus Effing von der KGST, Philipp von der Wippe vom Project Together und Maren Busch über Digitalisierung, kommunale Handlungsfähigkeit und die Rolle der Kommunen in unserem föderalen Staat.
Wir wünschen euch spannende Einblicke und gute Anregungen für eure eigene kommunale Praxis. Und damit direkt hinein in die Aufzeichnung.
Ja, herzlich willkommen. Bevor wir anfangen, stelle ich Sie gerne einmal kurz vor. Frau Leonhardt haben wir ja schon gehört und ist auch schon vorgestellt worden. Dann haben wir Herrn Dr. Klaus Effing, Vorsitzender der KGST, die sicherlich allen von Ihnen bekannt ist. Sie haben mir im Vorfeld ein kleines Statement auch zum Thema zugeschickt, das ich ganz gerne einmal vorlesen würde. Und zwar, die digitale Transformation kann nur mit den Kommunen gelingen und Deutschland hinkt im öffentlichen Bereich bei der Digitalisierung hinterher. Es fehlt der Mut, einen klaren Kurs auf nur digital und Standardvorgaben zu setzen. Das muss der Bund mit den Ländern festlegen. Dann können die Kommunen auch deutlich schneller und besser ihre KI- und Digitalisierungspotenziale für die Bürgerinnen und Bürger nutzen. Dazu unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen näher. Herzlich willkommen erst einmal. Schön, dass Sie da sind. Dann komme ich jetzt zu Herrn Philipp von der Wippe. Er ist Geschäftsführer von Project Together. Auch die Organisation dürfte vielen bekannt sein. Eine gemeinnützige Organisation, die das Ziel auch hat, die gesellschaftliche Transformation voranzutreiben. Herr von der Wippe hat auch seinen Standpunkt zu dem Thema ein bisschen zusammengefasst und mir vorab zukommen lassen. Und zwar, ob Politik funktioniert oder nicht, wird nicht abstrakt erlebt. Es wird vor Ort erlebt. Bürgerinnen sind das Rückgrat unserer Demokratie und daraus müssen institutionelle Konsequenzen folgen. Kommunen sollten eine eigene föderale Ebene werden mit der Hälfte der Sitze im Bundesrat. Ich habe es jetzt mal ein bisschen zusammengefasst. Herzlich willkommen. Ja, dann last but not least, Maren Busch. Auch sie ist sicher vielen bekannt oder allen. Sie ist ja Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Diez und stellvertretende Bundesvorsitzende auch im Netzwerk junger BürgermeisterInnen. Wir hatten vorher ein bisschen telefoniert und Sie hatten gesagt, Sie würden ganz gerne spontan Ihre Position in ein paar Sätzen einmal zusammenfassen, dann würde ich Sie dazu.
Ich wollte mich ein bisschen auf das einlassen, was Sie gesagt haben. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich hier vorne sitze. Wir können von mir aus die Podiumsdiskussion direkt beenden. Ich würde hinter alles, was Sie machen, einfach einen großen grünen Haken setzen und sagen, genau das und lasst uns loslegen. Wir brauchen nicht mehr drüber reden, wir müssen machen. Es liegt ein perfektes Konzeptpapier vor. Um ehrlich zu sein, ich hatte es direkt, als es veröffentlicht wurde, mir ausgedruckt und an den Nachttisch gelegt, auf einen Stapel, der immer höher wird. Danke für die Erinnerung, dass ich das auch lesen muss im Detail, aber genau so. Also Sie sprechen mir und ich glaube vielen Kolleginnen und Kollegen so aus dem Herzen, was jetzt notwendig ist, dass ich gar kein Eingangsstatement mehr brauche. Das wurde gerade im Detail in 30 Minuten wunderbarem Vortrag schon vorgetragen. Also herzlichen Dank für Ihre Arbeit.
Ja, Sie haben viele Punkte natürlich jetzt angesprochen. Trotzdem würde ich einmal so die etwas generische Frage an Sie alle stellen. Wir haben es ja im Publikum gehört, es ist bekannt, der Status quo, wo sehr viel Luft nach oben ist. Was ist denn aus Ihrer Sicht am Status quo im Moment nicht zufriedenstellend und wie kann man konkret die Situation verbessern? Frau Leonhardt, vielleicht können Sie dazu nochmal eine Position beziehen, auf die wir dann in der Diskussion aufbauen.
Naja, ich glaube, es ist immer wichtig, und das haben wir gemacht, und deshalb war ich da auch unter anderem drin, dass wir immer diesen Dreiklang, ne, Sie fordern, Kommunen sollen Teil der föderalen Ebene werden, also dass wir immer wirklich gesamthaft schauen, die Kommunen, die Länder und der Bund. Ja, und gerade beim Thema Digitalisierung, glaube ich, macht es wenig Sinn, jetzt irgendwie unten bei den Kommunen anzufangen, sondern wir müssen schon gucken, was passiert derzeit auf der Bundesebene, und da passiert sehr, sehr viel technologisch. Was wird dort gebaut? Ob das im Prinzip nochmal Deutschland-Stack, Audi-Wallet, Nodes, Architekturvorgaben, die müssen quasi, die sind aus meiner Sicht der Rahmen und die Norm, und wir müssen sehen, dass wir das jetzt im Prinzip nach unten quasi konsequent runterbrechen und nicht so viele, sag mal, Lösungen haben, die dann nicht kompatibel sind. Ne? Es geht um Kompatibilität, Interoperabilität, es geht um Anschlussfähigkeit. Also ich glaube, das sind die Dinge, da sind wir in einer anderen Welt, als wir vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Und das Zweite, das ist mir letztes Jahr auf der SCONS auch nochmal so klar geworden, das war jetzt meine Wahrnehmung, dass die Kommunen natürlich auch lange gesagt haben, naja, es ist schon gut, wenn wir unsere Lösungen bauen, und dann ist es passgerecht. Und ich habe letztes Jahr schon wahrgenommen und auch eigentlich in den ein, zwei Jahren zuvor und jetzt sehr, sehr stark auch in der Reformkommission, dass die Kommunen sagen, wir brauchen das nicht. Also wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Fachverfahren für uns irgendwie durchdeklinieren und digitalisieren, und ich brauche auch nicht zwingend einen Server bei mir im Keller, sondern wenn ihr uns vernünftige Lösungen stellt und das quasi technologisch auf einer vernünftigen Art und Weise ist, dann, und ich habe kein Ermessen, dann bitteschön, gebt mir einfach einen Zugang über ein Login, über einen Webbrowser, und ich logge mich ein in ein System. Und ich glaube, da haben wir eine andere Zeit, eine andere Bereitschaft, auch auf der Ebene der kommunalen Ebene, zu sagen, wir wollen auch zentrale digitale Lösungen haben, und wir werden sie auch nutzen.
Ja, Herr von der Wippel, möchten Sie einmal anschließen, was sind, also wir haben es in Ihrem Statement auch schon, es ist etwas angeklungen, aber was sind denn Ihre konkreten Verbesserungsvorschläge und was ist nicht zufriedenstellend im Moment? Können Sie einmal allgemein dazu Stellung beziehen?
Ja, ich würde gerne auch sehr bekräftigen, was Sie vorgeschlagen haben, weil Sie letztlich sagen Sie ja auch, Digitalisierung macht keinen Sinn ohne Staatsmodernisierung in Bezug auf den Föderalismus, eine funktionale Aufgabenverteilung. Ich unterscheide das immer in dem Bild, was ist eigentlich Backoffice und was ist Frontoffice? Also genau, was Sie gesagt haben, was hat einen lokalen Bezug? Also wenn es um die Baugenehmigungen geht, wenn es um die Kita-Plätze geht, wenn es um die Ausgestaltung der oder Neugestaltung der Innenstadt geht, das sind die Aufgaben, die wirklich vor Ort passieren. Das ist auch das, wo die Lebensqualität entsteht. Wenn es darum geht, Unternehmen neu anzusiedeln, wie kriegt man Tourismus neu her? Das sind doch die Aufgaben, wo eigentlich die Zeit hingehen muss. Und mit den meisten von euch oder den Bürgermeistern, die auch heute nicht da sind, wenn man mit denen spricht, merkt man, die haben gar keine Zeit, sich um diese Sachen zu kümmern, weil sie eigentlich bis oben voll sind mit den Aufgaben, die eigentlich zentral oder gebündelt auf Bundes- oder Landesebene viel besser erbracht werden könnte. Und ich glaube, deswegen muss man echt unterscheiden oder muss man klar machen, es reicht nicht, es geht nicht nur darum, das Kindergeld, Elterngeld jetzt zu digitalisieren, sondern es geht wirklich darum, das hochzuziehen. Und da gibt es, glaube ich, zwei Varianten. Dort, wo die Länder dann ein bisschen Berührungsängste haben, dann soll es halt Baden-Württemberg für alle 16 Länder machen. Das kommt im Endeffekt für die Bürger genau aufs Gleiche raus, als wenn man es auf der Bundesebene ein Bundesministerium macht, aber es hat halt manchmal mit föderalen Befindlichkeiten zu tun. Und es ist sehr schön, dass Baden-Württemberg im Koalitionsvertrag auch zugesichert hat, dass sie bei dieser Art von Bündelung, also dass sie es für alle Länder miterbringen, jetzt auch vorangehen wollen. Ich glaube, viele Dinge, die aufgeschrieben sind, müssen jetzt Taten folgen. Die Juni-MPK ist dann eine gute Möglichkeit für. Aber das ist der erste Schritt. Und mein Plädoyer wäre aber, dass wenn, und das ist so, deswegen sehe ich da so die Dissonanz gerade, ich glaube, viele dieser alten Zöpfe sind schon abgeschnitten von, wir brauchen jeder vor Ort die eigene Lösung. Und trotzdem in den Verhandlungen kommt dann trotzdem was anderes raus. Deswegen frage ich mich da, wo sind da eigentlich die Widerstände? Und vielleicht braucht es dann auch nochmal viel stärkere öffentliche Stimmen, auch von den Bürgermeistern, die sagen, wir wollen das nicht mehr. Weil irgendwo in den Verhandlungen kommt dann doch anderes Sand ins Getriebe. Da geht es gar nicht jetzt um Blaming und Shaming, aber ich glaube, es ist wichtig, dass dann auch benannt wird, wir wollen mehr Zeit haben für die Aufgaben, für die wir als Bürgermeister gewählt worden sind. Und das ist nicht unbedingt das Bescheidswesen des Elterngelds.
Ja, vielen Dank. Soweit erstmal Herr Effing.
Ja, erstmal Katrin Leonhardt, herzlichen Dank für den Vortrag und gerade das Statement auch. Und da schließe ich mich Maren Busch an. Es ist eigentlich alles drin in dem Plan. Michael Salomo hatte zu Beginn heute von einem Deutschlandplan gesprochen. Sachsen hat sowas, zumindest in diesem Teilsegment. Aber wie immer, wir in der KGST gucken natürlich immer, wie kommt das dann auch ins Leben? Und wir haben immer, das wissen wir alle, es wird viel beschrieben. Auch ich spreche gern über Staatsmodernisierung auf einer hochverdichteten Ebene. In der KGST schauen wir aber halt immer, wie kriegen wir es denn an den Start? Ne? Und wir kümmern uns ja um die Bereiche Organisation, Digitalisierung, KI, Personal und Finanzen. Und wenn wir mal jetzt über den gegenwärtigen Stand sprechen, was sich ändern müsste, ist ja auch gerade ganz schon viel beschrieben worden. Ich glaube, dass wir haben keine Digitalisierungsprobleme oder sowas. Das ist ja auch klar. Ne? Technologisch ist Deutschland da ganz vorne. Wir exportieren die ganzen Sachen in die ganze Welt. Bei uns selber tun wir uns ein bisschen schwer, weil, und das ist etwas, was im ganzen föderalen System sehr, sehr ausgebreitet ist, wir ein Datenkulturproblem haben, würde ich es mal bezeichnen. Wir tun uns sehr, sehr schwer damit, öffentliche Daten auch wirklich vernetzt von allen möglichen öffentlichen Stellen nutzen zu lassen. Das ist auch was total Langweiliges. Kein Mensch will sich da wirklich ernsthaft mit beschäftigen. Ich will doch gar nicht mehr an die Registermodernisierung erinnern. Das sind sehr dröge Themen, mit denen man samstagsabends beim Bier überhaupt niemanden begeistern kann. Aber es sind elementare Dinge. Und dazu gehört auch die kulturelle Haltung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Gesellschaft. Wie gehe ich mit Daten um? Da haben wir viel, viel aufzuholen. Dann haben wir schon viel über Standards gesprochen. Und wir in der KGST, wir haben ja 2700 Mitglieder über ganz Deutschland, also haben da schon einen ganz guten Überblick. Und ich freue mich, wenn hier gesagt wird, wir warten auf Standards, die vom Bund oder Ländern gesetzt werden und dann wenden wir die an. Ehrlicherweise, ich will auch mal ein bisschen selbstkritisch zu uns sein in den Kommunen, wenn dann Standards benannt werden und gesagt wird, so machen wir den Standard, dann sind wir aber auch in den Kommunen gerne mal dabei. Goldplating ist eben schon gefallen, zu sagen, nee, so wollten wir den Standard aber nicht haben. Also da müssen wir uns auch orientieren, wenn der Bund für eine Leistung, die dem Bund zugehörig ist, die wir aber ausführen, Standards vorgibt, da würde ich auch wirklich sagen, ja, da müssen wir es halt machen. Wir haben die Dresdner Forderungen sind eben gefallen, vor vielen Jahren rausgegeben, mit dem Deutschen Städtetag zusammen, da ist es alles schon beschrieben, was wir abgeben wollen als Kommunen. Und das sind alles strategisch keine wichtigen Aufgaben. Ne? Das sind Aufgaben, die kosten viel Ressource, viel Aufwand, bringen viel Ärger, aber bringen die Kommune strategisch, inhaltlich erstmal nicht weiter. Und das Letzte ist, wir haben ein Problem, das ist ein organisationssoziologisches Problem, in jedem Rathaus, in jedem Landratsamt, in jedem System, dass sich die Zahlsysteme in unseren Ämtern, egal ob Rathaus oder Landratsamt oder Ministerium oder Landesbehörde, ist ganz egal, sich natürlich abschotten. Und keine Einheit bei uns arbeitet offensiv an der Selbstauflösung. Also ihre Elterngeldstelle, ihre Führerscheinstelle, ihre Zulassungsstelle wird alles tun, dass die Komplettdigitalisierung nicht jetzt passiert, sondern erst in 10, in 15 Jahren. Und das darf man nicht verkennen. Diese Kräfte, die dort wirken, sind ganz erheblich. Und das sind sie alle, die ganz vorne stehen, die sagen müssen, ich will das aber. Und auch damit können Sie im Inneren meistens keinen Blumentopf gewinnen. Und auch Wählerinnen danken Ihnen das wahrscheinlich nicht. Aber es ist elementar, dass das gelingen wird, was wir jetzt letztlich erledigen müssen, wo wir in Europa massiv zurückgefahren sind über fast 20 Jahre jetzt und wo auch Wohlstandsverluste drohen und Demokratiegefährdung. Deshalb ist das so wichtig, dass Sie sagen, klar, moderne Führungsmethoden, alles super, laterale Führung mache ich gerne. Aber wenn es auf den Punkt kommt, dann müssen Sie entscheiden und sagen, wir gehen jetzt rechts oder links rum. Und das ist ganz wichtig, neben allen, sagen wir, Staatsmodernisierungsaspekten im eigenen System.
Also wenn ich das kurz ergänzen darf, das spielt ja ein großes Thema. Und ich meine, ich leite ja auch eine Institution, eine Bank mit über 1000 Mitarbeitern. Und man nennt es so liebevoll, the tone from the top. Ja, wenn Sie das nicht zur Chefsache machen, ja, das Thema Vereinfachung, Standardisierung und Digitalisierung und nicht permanent Ihre Aufmerksamkeit auf dem Thema haben, wen Sie da eben auch nutzen, der Sie dabei unterstützt, dann wird das nichts. Die Fliehkräfte sind so groß, die Widerstände sind so groß, dass Sie wirklich konsequent, das muss Teil, das haben wir auch eingeschrieben, die Führung in den Verwaltungen auf Bundes- und auf Landes- und kommunaler Ebene und auch die Politik muss das verstehen und muss das zu einem Top-Thema machen. Sie können dieses Thema nicht delegieren und Sie brauchen Ihre volle Kraft und Aufmerksamkeit auf diesem Thema, sonst werden Sie mit den Widerständen, und die sind so kreativ, ja, und das hört sich erstmal alles so plausibel an, ja, und deshalb müssen Sie da wirklich extrem, wirklich stringent sein. Wir hatten auch mit Bürgermeisterin bei uns im SSG, also im Sächsischen Städte- und Gemeindetag, mit dem Vorstand gesprochen, und da sind gerade zwei Bürgermeisterinnen, aufgestanden und haben gesagt, liebe Leute, lasst uns erstmal vor unserer eigenen Türe kehren. Bei uns ist so viel, was wir selbst in der Hand haben, das auch einfacher zu machen, Komplexität rauszunehmen, die wir uns geschaffen haben, Abläufe zu hinterfragen, neu aufzusetzen. Also deshalb unterstreiche ich das nochmal ganz intensiv. Es ist zutiefst eben auch ein kulturelles und ein Führungsthema.
Ja, danke schön. Frau Dietz, Entschuldigung, ja, Frau Busch.
Häufiger tatsächlich. Gut. So verbunden bin ich schon mit meiner Gemeinde.
Ja, es wurde ja gerade jetzt schon angesprochen, auch von Herrn Effing, die Digitalisierung müssen wir an den Start bringen. Es ist ein Führungsthema und es muss in die Praxis kommen. Wie kommt es denn an den Start und in die Praxis? Was ist auch, ja, vielleicht da so Ihr Appell an die Kollegen und Kolleginnen oder wie ist Ihre eigene Erfahrung?
Also ich bin tatsächlich doch bei dem, was wir vorhin gehört haben. Ich bin jetzt 3 Jahre im Amt und ich habe es 3 Jahre versucht und gebe auch nicht auf. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich sage, das muss von oben kommen. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe 4 Leute in der IT. Wir sind eine Kommune mit 26.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und ich weiß, aber die Mehrheit ist noch kleiner. Ihr alle habt wahrscheinlich, also ne, viele im Raum hier haben kleinere Gemeinden. Und jetzt ist die Frage, was macht denn eine IT? Also ich kann es gerne mal in den Raum geben. Wer von euch hat denn eine IT, wo ihr sagt, wir haben es wirklich, also es gibt sogar die Möglichkeit zu spezialisieren. Ich habe nicht nur First-Level-Support und so ein bisschen, sondern ich habe die Möglichkeit, dass es Spezialisierung gibt im Bereich Netzwerkadministration, im Bereich Cloud, im Bereich Datensicherheit, im Bereich Fachverfahrensmanagement. Gibt es hier irgendjemanden im Raum, der eine IT hat, wo er sagt, ich habe Spezialkräfte für all diese Bereiche? So, das sind 3 Kollegen. Ja, und ein paar, die noch nicken. Und wir wollen doch, wenn wir über Digitalisierung sprechen, wir wollen doch nicht nur herausragende Leuchtturmkommunen haben. Das ist toll, dass ihr, herzlichen Glückwunsch, wir unterhalten uns vielleicht gleich nochmal. Aber wir brauchen doch nicht herausragende Leuchtturmkommunen, sondern wir brauchen eine flächendeckende Digitalisierung in ganz Deutschland, gerade auch mit Blick auf das Thema Cybersicherheit. Da ist uns ja nicht geholfen, also das schwächste Glied wird ja angegriffen, da ist uns nicht geholfen, wenn 3 Kommunen sich hinstellen können, sagen können, wir haben das alles, sondern wir müssen dafür sorgen, dass jeder der 11.000 Kommunen vorankommt. Und da brauchen wir dringend, wir können es schlicht und ergreifend nicht leisten, da wird auch Geld nicht das Problem lösen. Deswegen fand ich es auch so schlau, was Sie gesagt haben, zu sagen, normalerweise würde ich immer sagen, komm, gib uns Geld, gib uns mehr Kommunen mehr Geld, wir brauchen das. Aber zu sagen, setz es doch lieber zielgerichtet ein und behalte das und bietet uns dafür Lösungen an, anstatt das so tröpfelweise und am Ende gibt es ein Förderprogramm, wo ich 10.000 Euro abgreifen kann, die dann aber irgendwo versacken. Und deswegen bin ich inzwischen an einem Punkt, wo ich sage, Standardisierung, nutzbar, also eigentlich alles, was Sie gesagt haben, ich will es nicht wiederholen, wir brauchen das von oben und egal ob von Land oder vom Bund, das ist mir am Ende wurscht, aber das kann nicht in jeder Kommune einzeln entwickelt werden.
Herr von der Wippel, Ihre Position noch einmal dazu. Wie kommen wir denn dahin, was Frau Busch jetzt auch schon angesprochen hat, der Flickenteppich in der Kommunallandschaft, wie wir den überwinden können und eine bessere Vereinheitlichung erreichen?
Genau, das zu tun, was Sie gerade gesagt haben. Also ich glaube wirklich jetzt zu verfolgen, woran fehlt es jetzt eigentlich? Also ist das noch nicht klar genug gesagt oder ist das von Landesebene nicht gewollt? Also ich würde da schon ein bisschen einmal so die machtpolitische Linse drauflegen, weil ich glaube bei diesem Thema, welche Aufgaben könnten eigentlich zentralisiert werden und was sollte eigentlich vor Ort passieren, wenn so viel Konsens scheint, dann scheint es kein Erkenntnisthema zu sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Konsens, also ich glaube, beim Netzwerk junger Bürgermeisterin ist der Konsens da. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich bei 11.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern da ist. Und man muss sich ja auch ehrlich machen, wenn wir Aufgaben von uns weggeben, das ist ja auch immer eine finanzielle Einbuße. Auf irgendeiner Stelle wird ja dann heißen, ja, aber dann reden wir auch über die Finanzen. Und ich glaube, an dem Knackpunkt, da rudern dann auch schnell wieder viele zurück. Und da müssen wir uns ehrlich machen und mal konsequent sagen, was heißt das denn im Umkehrschluss? Entschuldige, wenn ich dir da
ist eine gute Steilvorlage, weil mein Vorschlag wäre nochmal wirklich, ich meine, Effizienz ist kein Selbstzweck. Und deswegen, wenn es sowohl darum geht, mit den Mitarbeitern zu sprechen, eure Stelle wird wahrscheinlich an Land oder Bund gegeben, dann sind das erstmal Verluste. Aber ich glaube, der Verlust ist nicht so stark da, wenn man sagen kann, eigentlich haben wir so viele Dinge, die wir tun wollen in der Stadt, aber wir kommen dazu nicht. Wir müssten eigentlich kommunalen Wohnungsbau machen, wir müssten unsere Gesundheitsversorgung ankurbeln, wir müssten die Wirtschaftsförderung anders gestalten. Es gibt ja so viele Dinge, die dann vor Ort nicht laufen und dass man das viel mehr in den Vordergrund rücken muss, weil manchmal habe ich das Gefühl, das ist zu wenig der Gleichung. Man sagt, wir sind überfordert, wir wollen diese Aufgaben nicht mehr machen, aber eigentlich, ich glaube, die Zukunft zu zeigen, was man, wenn diese Stellen frei werden würden, machen kann. Und da ist natürlich die Frage, werden Stellen frei? Und ich glaube, da ist schon interessant, ich weiß nicht, ob das in Ihren Berechnungen drin ist, dass man sagt, naja, würde jetzt Wohngeld zentral organisiert werden, wie viele Stellen würden denn kumulativ frei werden in Deutschland? Natürlich wird dann irgendwo aufgebaut, also irgendwo wird dann hoffentlich sehr viel kleinerer Teil, 10% wird dann auch dort, wenn man sagt, auf Bundesebene wird das Wohngeld jetzt gemacht, dann wird auch irgendwas aufgebaut. Aber ich würde hoffen, dass die Differenz zwischen all den Wohngeld-Personalstellen in 11.000 Kommunen, oder so viele sind es nicht, aber in allen Kommunen, deutlich weniger sind dann, wenn man sie woanders bündelt. Das, die Rechnung müsste man machen. Und dass man dann sagt, man nimmt den Kommunen nicht alle Stellen weg, die dadurch frei werden, sondern dass man einen gewissen Teil auch lässt. So, das wäre die.
Also ich würde dazu sagen, wir haben eine klare Empfehlung ausgegeben und wir haben gesagt, also die Kommunen sollten, und für die kleineren Kommunen kann man das auch mit Tools zur Verfügung stellen, eine strategische Personalplanung haben. Ich hatte ja gesagt, bis 2040 gehen fast die Hälfte aller Mitarbeiter in den Ruhestand. Und was derzeit nicht verfügbar ist oder aus meiner Sicht nicht wirklich strategisch mit dem Altersabgang umgegangen worden ist, sondern man ist immer noch unterwegs, Stelle wird frei, ich muss sie nachbesetzen. Ja. Und ich würde wirklich sagen, es ist die einmalige Chance, jetzt mit diesen Altersabgängen wirklich zu spielen. Das bedeutet aber auch, und das haben wir auch klar gesagt, dass man sich einerseits klar werden muss, welche Kompetenzen brauche ich künftig in meinen Kommunen, und das werden andere Kompetenzen in Teilen sein als heute. Ja, weil ich einen Sachbearbeiter, der irgendein Verwaltungsverfahren macht, der muss quasi weiterentwickelt werden, um bestimmte, ich sag mal, vielleicht Ermessen stärker auszuüben oder Unternehmen zu beraten oder was auch immer. Das heißt, wir haben ganz klar gesagt, wir brauchen eine quantitative und qualitative strategische Personalplanung, zu sagen, wie ist meine Altersentwicklung, wer geht weg? Ganz klar zu sagen, ich habe das in der SAB auch klar gesagt, welche Stelle oder wie viele Stellen besetzen wir überhaupt noch nach? Wir haben es da nicht so klar reingeschrieben. Wir haben nur reingeschrieben, also wirklich dringend festzulegen, auch verbindlich festzulegen, wie viele Stellen werden überhaupt nachbesetzt. Und auch das ist wiederum Führungsaufgabe. Ja, ich weiß ja, wie meine Altersstruktur ist. Ich weiß ja, wer in den nächsten Jahren geht. Und da muss ich heute, ja, sagen, wie viel quasi Personal werde ich in den nächsten Jahren reduzieren. Also ich habe, seitdem ich in der SAB bin, 150 Kolleginnen und Kollegen mit dem Altersabgang abgebaut, weil ich gesagt habe, durch Digitalisierung und Standardisierung werden wir deutlich effizienter, wenn wir an die Prozesse rangehen und so weiter und so fort. Macht man sich damit beliebt? Nein. Aber es ist auch Führungsaufgabe, sehr klar zu kommunizieren mit ausreichend Zeit. Ja, man hat ja ausreichend Zeit zu sagen, das wird unser Personalentwicklungspfad sein und gleichsam gehen wir in eine Qualifizierungsoffensive hinein für die Skills, die wir künftig brauchen.
Ja, da möchte ich kurz ein. Ich finde es total toll, wenn Sie das so können. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht vorhersagen. Ich bin 3 Jahre im Amt und gefühlt, ich weiß nicht, wie es dem Kollegen geht. Also ich stelle immer mehr Menschen ein, obwohl ich das nicht möchte, weil ständig neue Aufgaben vom Bund auch wieder weiter an uns delegiert werden. Von Glasfaserausbau, also ganz, ganz viele Themen, jetzt verpflichtende Ganztagsbetreuung in Grundschulen und so. Es kommen immer mehr Aufgaben vom Bund an uns. Und wenn ich dann auch keine verlässliche Aussage habe, wann ich damit, also wir wünschen uns jetzt alle Zentralisierung und auch Digitalisierung und so weiter. Wenn es so weiterläuft wie bisher, dass wir alleingelassen werden damit, dann kann ich keine verlässliche Aussage treffen, wann das wirklich zu einer Effizienzsteigerung führt. Momentan würde ich sagen, ist eher eine Mehrbelastung und es wird auch noch sehr lange eine Mehrbelastung sein, wenn ich irgendwie digitale, also meine ganzen Bauakten etc. digitalisieren möchte, digitalen Bauantrag einführen möchte, Liegenschaftsprogramme einführe etc. Ist das immer mal erstmal eine Mehrbelastung. Ich sehe es noch, also ich glaube, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden langsam müde davon, weil ich sage, irgendwann arbeiten wir effizienter und irgendwann wird alles einfacher. Aber jetzt gerade steht es denen hier, weil wir einfach bis am Limit belastet sind, plus, wie gesagt, immer die neuen Aufgaben. Und wenn wir jetzt keine Klarheit darüber haben, wie wir zentralisieren, wie wir digitalisieren auf einer Bundes- oder Landesebene, auch unterstützt werden, weiß ich gar nicht, wie soll ich denn eine perspektivische, strategische Personalplanung, wie soll ich denn sagen, in 10 Jahren haben wir 20% weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus. Und dementsprechend tue ich mir da total schwer, das gerade auf der Ebene umzusetzen bei uns. Und ich habe eher das Gefühl, in puncto, also wir haben jetzt vorhin das alles gehört und ich finde das toll, beim ersten Lesen föderalen Modernisierungsagenda waren ja schon Ansätze dabei, wo ich dachte, okay, 24 Stunden Unternehmensanmeldung, Kfz-Anmeldung, alles zentral, also nicht digital. aber es stand nicht dabei, wir machen das jetzt komplett zur zentralen Lösung. Und ich sitze da und denke, 24 Stunden Unternehmensanmeldung, spannend. Das können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja nicht leisten. Also ich kann ja nicht jetzt hier Samstagmittag bis Sonntagmittag so eine Unternehmensanmeldung rausgeben. Das bedeutet ja im ersten Moment, entweder es hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, dass wir schon wieder eine Doppelstruktur aufbauen, dass es eine zentrale Lösung dafür gibt, eine digitale Lösung und in der Kommune findet statt. Oder man ist nicht ehrlich genug zu sagen, und das nehmen wir jetzt komplett und das nehmen wir an uns. Ich verstehe nicht, wieso man da jetzt so zweigleisig wieder fährt bei diesen Themen, wo der Bund gleichzeitig schneller werden will, aber dann nicht die Konsequenz hat, das von uns irgendwie wegzunehmen, das Thema.
Ja, Herr Effing und dann Herr Wippel.
Ja, Maren Busch beschreibt hier ein Problem. Ich weiß nicht, wie viele Stellen du hast bei dir im Rathaus.
Der Kernverwaltung 90, insgesamt 200 mit.
Also sag mal 90. Und jetzt kommen wir an das Problem, ein faktisches Problem in der durchschnittlichen deutschen Kommunalverwaltung. Das ist ja nicht die Stadt Köln und auch nicht Essen oder Leipzig oder München, sondern die deutsche Kommunalverwaltung im Schnitt hat irgendwie 8.000 bis 11.000 EinwohnerInnen mit dem entsprechenden Personalkörper. Und wir kommen hier sofort an das Problem der Kleinheit des Systems. Du hast wahrscheinlich, ich weiß nicht, 15 bis 18 Teileinheiten im Haus oder so. Sag mal, wenn ihr in eure Organigramme schaut, weiß jeder, ne, was ich meine. Und wir könnten sogar da, sag mal, Stellenreduzierungspläne durch KI-Aufwuchs auch schreiben und wahrscheinlich sogar auch umsetzen. Aber das, und das hat Maren auch gerade gesagt, die Dynamik des Gesamtsystems ist so immens, dass der Aufgabenbestand, den wir heute haben, in 2 Jahren wahrscheinlich zu 20% wieder anders aussehen wird. Und insoweit sind Pläne immer gut, aber auch zum Ändern da. Und das kriegt eine kleine Kommunalverwaltung einfach nicht geschafft. Also so ein elegantes Auswachsen aus dem Personalkörper. Deshalb gibt es nur die Möglichkeit, und ich sehe gerade Maximilian Welt da drüben, Kollege von der KGST, der unter anderem für unsere interkommunalen Vergleichsringe zuständig ist, für interkommunale Zusammenarbeit. Das wäre ein Hilfsmittel, wo man sich behelfen kann. Wenn bei mir jemand ausscheidet, kann eine Kommune im Umfeld das erstmal übernehmen, bis dann das Ganze geregelt ist. Aber das ist schwierig und anspruchsvoll und man muss es wollen. Und auch da sage ich von den 11.000 BürgermeisterInnen, LandrätInnen in der Bundesrepublik, will das auch nicht jeder und dann stößt man relativ schnell an Grenzen. Also auch da, das meinte ich eben damit, auf dem Platz ist schwieriger, ne, als einen Demografiebericht zu machen und zu sagen, ja, das passt dann schon so. Und schon habe ich vorher eine langzeiterkrankte Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der wechselt zur Nachbarkommune, ich kriege keinen nach. Oder der Aufgabenbestand ändert sich durch Wohngeld Plus oder irgendwas anderes Plus zukünftig. Also es ist schwierig und eine Daueraufgabe.
Ja, Herr von der Wippel, Sie hatten das ergänzen wollen.
Ja, Maren hat ja angesprochen, das Problem, plötzlich kommt eine neue Aufgabe. Und da ist eben wichtig, sich dann den Gesetzgebungsprozess anzuschauen. Also zu schauen, wo kommen denn die Regelungen her, damit man nicht nur am Ende bekämpft und versucht, wie können wir jetzt irgendwie Dinge vereinfachen und bündeln, sondern wo entsteht das? Und wenn man dann den Gesetzgebungsprozess anguckt, dann müssen wir wirklich diese ganze Frühphase, wo in den Ministerien der Referentenentwurf entwickelt wird, neu denken. Also, dass sich, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber dass es einen politischen Auftrag gibt und ein Legist sich hinsetzt und einfach dann in seinem Kämmerlein in juristischer Sprache das direkt runterschreibt, ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, aber auch Dezernenten, aber auch betroffene Bürger, Handwerksbetriebe, wer auch immer von einem Gesetz betroffen ist, sollte wirklich in dem Design, wie man eigentlich ein Gesetz ausgestaltet, ganz anders involviert sein. Man kann natürlich durch Planspiele, aber auch jetzt durch KI ganz anders simulieren, welche Auswirkungen eigentlich ein Gesetz hat. Und wenn natürlich mittlere, kleinere, größere Kommunen mit am Tisch sitzen und sagen, ja, wenn wir das so ausführen, dann führt das dazu, dass wir bei uns 10 mehr Leute brauchen, dann sollte das, bevor überhaupt ein Gesetz in Kraft tritt, klar werden. Und ich glaube, wenn man über Wohngeld nachdenkt, wenn man auch über das Ganztagesgesetz nachdenkt, gibt viele Beispiele aus den letzten 1-2 Jahren, wo man einige der Schnitzer, die dann vor Ort eben aufprallen, hätte rausziehen können. Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen, auch im Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg jetzt mit drin, dass man sagt, Gesetze, die gerade so eine, also Gesetze, wo man echt nicht weiß, wie sie sich am Ende vor Ort ausspielen. Meistens ist nicht so viel Druck. Man könnte sie auch in 30 Kommunen einfach mal 6 Monate testweise laufen lassen, bevor man sie überall ausrollt. Auch das ist in anderen Ländern schon viel mehr gang und gäbe. Und man könnte dann eben, da sieht man eben bei 20, dass es nicht klappt und nicht bei 11.000.
Herr Effing.
Ja, ich will heute gar nicht so immer den Spielverderber machen. Ne? Ich finde das auch super, Stichwort gute Logistik. Heißt ja nichts anderes als Administration sagt letztlich dem Gesetzgeber, wie er die Gesetze zu machen hat. Das ist meine Prognose. Wir können das administrativ besser vorbereiten. Law as Code zum Beispiel nehmen, wo wir direkt sozusagen in die KI der Kommune das einspeisen können, den maschinenlesbaren Code eines neuen Gesetzes. Da brauchst übrigens kein Fachverfahrenshersteller mehr. Von daher wird es von der Seite auch überhaupt nicht gern gesehen. Aber was ich meine ist, wir sagen im Moment relativ häufig, der Gesetzgeber muss bessere Gesetze machen. Sind wir uns alle einig, ne? Weil die sind partikularinteressenbasiert. Im Entscheidungsprozess beim Gesetzgeber kommen Dinge rein, wo wir gesagt hätten, seid ihr eigentlich bekloppt, wieso schreibt ihr das da rein? Aber das ist der Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber wird sich auf der letzten Meile eines Gesetzgebungsverfahrens von keiner deutschen Administration sagen lassen, wie er das machen soll. Der erwartet Hinweise, ob es verfassungswidrig sein könnte, rechtswidrig. Aber ansonsten wird er machen, was er will. Und er wird immer sagen, du Administration bist die Exekutive und du entscheidest nicht darüber, was wir beschließen. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht enttäuschend. Trotzdem gibt es auf den administrativen Ebenen in der Ministerialbürokratie viele Ansätze, das besser zu machen. Da wird auch dran gearbeitet. Aber ich warne davor zu glauben, wir kriegen demnächst deutlich bessere Gesetze, weil die Gesetzestaktung wird schneller werden. Die Regelungskalte werden noch umfangreicher werden als bisher. Und da können wir, glaube ich, froh sein, wenn sich der Gesetzgebungszustand so hält, wie er jetzt ist und leicht verbessert. Aber eine deutliche Entlastung darüber werden wir, glaube ich, nicht bekommen.
Ich möchte dazu noch eins ergänzen. Ich bin wahrlich keine Verwaltungsjuristin etc. Ich bin Quereinsteigerin in der kommunalen Politik. Es sind viele Menschen aus der Verwaltung, die das sicherlich besser wissen. Aber ich habe das Gefühl, du hast das Thema gerade schon gesagt, es geht immer schneller. Es wird mit heißer Nadel gestrickt. Ich habe als Bürgerin, aber auch als Bürgermeisterin das Gefühl, es wird ewig lang diskutiert. Und dann muss es aber super schnell gehen in der Gesetzgebung. Und dann hängt es aber an Rechtsverordnungen. Also ich habe das regelmäßig in der Verwaltung, dann spreche ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gar nicht wissen, was sie tun sollen. Das war bei Cannabis-Legalisierung war super. Also irgendwie 3 Tage, bevor das Gesetz auf einmal da war, wurde es angekündigt. Auf einmal sagt man Ordnungsamt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber wir haben die ersten Anfragen gehabt. Das habe ich jetzt ähnlich bei uns auch hier von der Ausstellung von Fischereischein, wo seit 3 Monaten ein luftleerer Raum ist, man gar nicht weiß, was man machen soll. Irgendwas wird vorangebracht. Das Gesetz muss noch schnell verabschiedet werden, weil man, keine Ahnung, im Wahlkampf ist oder was auch immer. Und dann fehlt's aber an den Begleiten oder an den Rahmenbedingungen und an den Leitplanken, wo wir dann allein gelassen werden und wo ganz viel Unsicherheit entsteht. Es ist jetzt beim Sondervermögen genauso, es war bei der kommunalen Wärmeplanung, wo wir wirklich mit irgendwie in Rheinland-Pfalz mit 80 Bürgermeister und Bürgermeistern an der Tagung saßen und gesagt haben, gilt das jetzt für uns? Wer kann uns denn jetzt helfen? Also es war jetzt nicht eigene Dummheit, sondern teilweise die Ansprechpartner vor Ort auch gesagt haben, das ist jetzt noch gar nicht so klar, da müssen wir jetzt nochmal warten. Und da würde ich mir einfach wünschen, nicht auf der einen Seite mit heißer Nadel stricken und irgendwie schnelle Gesetzgebung voranbringen und auch Erwartungen bei Bürgerinnen und Bürgern schaffen. Das ist ja dann immer das. Und auf der anderen Seite uns dann alleine lassen und mit so einer Unklarheit, was wir gar nicht wissen, was wir jetzt genau tun sollen. Herr von der Wippe.
Ja, vielleicht nur ein praktisches Beispiel aus dem Herbst, weil was du ansprichst, ist ja dann der zweite Teil. Ich meine, der erste Teil ist, wie können eigentlich die kommunalen Praktikerperspektiven mehr in den Gesetzgebungsprozess einwirken? Und ich würde sagen, auch wenn im parlamentarischen Verfahren am Ende noch viel durcheinander geworfen wird, auch was als Entwurf schon reingeht, könnte deutlich praxisorientierter sein. Das nur alles. Aber dann der zweite Teil ist ja, wenn dann ein Gesetz verabschiedet wird, die deutsche Sprache ist ja sehr ehrlich. Und wenn man verabschieden sagt, dann meint man auch verabschieden. Also ein Gesetz sieht man dann auch nicht mehr im Bund. Und was wir bei der Bauwendeallianz mit Reform im Herbst gemacht haben, ist, dass wir dem Bauministerium vorgeschlagen haben, am Bauturbo, der ja im Vorfeld schon sehr viele Fragezeichen, auch viele Bauchschmerzen in den Kommunen hervorgerufen hat, zu sagen, lass uns an dem Beispiel Bauturbo vormachen, wie man die vielen Fragen, die vielen ungelösten Probleme wirklich in den ersten 6 Monaten mit den Kommunalverantwortlichen, vor allem auch den Baudezernenten, Baureferenten gemeinsam ausrollt. Und die inhaltliche Bewertung des Gesetzes ist eine Frage, aber die andere Sache war wirklich schön zu sehen. Es waren am Auftakt waren 1700 Kommunen mit dabei im November und in dem 6-monatigen Prozess war bei fast jeder Interaktion 700, 800 Kommunen am Start. Und dieses Umsetzungslabor Bauturbo hat gezeigt, dass der Bund, aber auch die Länder diesen Rollout von Gesetzen, ich bringe dieses Wort Rollout, weil der Unternehmensvergleich ist ganz gut. Kein Unternehmen der Welt würde ein Produkt entwickeln, wenn sie sich danach nicht um den Rollout kümmern. Und da werden aber die Kommunen allein gelassen. Und deswegen sollte das auch zum neuen Standard werden, dass wenn man ein Gesetz verabschiedet, dass man sich auch verantwortlich fühlt, die vielen Fragen zu lösen. Ein ganz konkretes Beispiel, Kollegen sind ja auch hier im Raum, dass zum Beispiel die Frage beim Bauturbo aufkam, wie verankert man das eigentlich jetzt im Stadtrat und wie macht man das? Und das Schöne war, dass bei dem Auftakt Mitte November, da war das Gesetz gerade 2 Wochen in Kraft, der Baudirektor aus der Stadt Herne schon einen Beschluss für seinen Stadtrat hatte und den auch als Vorlage dann sehr großzügig geteilt hat. Und allein das hat dann sehr viele, also eine Frage für sehr, sehr viele lösen können. Und das ist jetzt nicht Rocket Science, aber es wird eben nicht als Aufgabe und Verantwortung von dem Bundesministerium bisher verstanden.
Ja, ich würde ganz gerne auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir haben ja jetzt seit ungefähr einem Jahr das Bundesministerium für Staatsmodernisierung und Digitalisierung. Wie würden Sie denn, es ist wie gesagt seit gut einem Jahr, aber wie würden Sie denn so eine erste Bilanz ziehen? Was ist seitdem vielleicht auch in den Kommunen angekommen oder was sind Ihre Erwartungen daran, was sich ändern muss, Frau Leonhardt?
Also ich muss sagen, ich finde es erstmal richtig, richtig gut, dass man ein Ministerium gebaut hat, was sich mit dem Thema Staatsmodernisierung und Digitalisierung beschäftigt. Wir hätten es auch gern für Sachsen gefordert, aber inmitten einer Legislatur ist ein bisschen schwierig, ein neues Ministerium zu bauen. Deshalb haben wir es eher mit Governance-Themen und der Konzentrierung gemacht. Ich halte das für sehr richtig. Es braucht diese Aufmerksamkeit. Und ich arbeite viel mit den Kolleginnen und Kollegen auch dort zusammen und ich finde richtig gut, was dort gemacht wird. Es wird natürlich sehr viel derzeit auf der technologischen Schiene gearbeitet, was auch richtig ist. Ja, wir brauchen sehr viel Architekturvorgaben, IT-Vorgaben, strukturelle Vorgaben. Das ist so der Hauptschwerpunkt, habe ich den Eindruck, auch das Thema, ja, sag mal, Cybersicherheit, Cloud-Themen und all diese Dinge. Das Thema Staatsmodernisierung, Herr Amthor, war auch gestern bei uns in Leipzig bei einer Konferenz, kümmert sich um dieses Thema sehr wohl. Aber es ist natürlich auch ganz viel erstmal zu tun auf der Bundesebene. Ja, also ich meine, auch da wartet jetzt nicht jedes Ministerium drauf, dass da staatsmodernisiert wird und jeder ist da euphorisch wahrscheinlich mit dabei. Das heißt, der Bund hat eine Doppelfunktion. Er muss auf der Bundesebene schauen, dass er das hinbekommt. Und er muss es natürlich dann auch im Zusammenspiel mit den Ländern machen. Ich bin auch bei Ihnen. Die föderale Modernisierungsagenda von Dezember 2025 geht genau in die richtige Richtung. Da werden jetzt die nächsten Beschlüsse im Juni verabschiedet. Also von daher, dass vieles geht in die richtige Richtung. Das Problem ist jetzt wirklich zu sagen, wie kriegen wir die PS auf die Straße? Wie wird es umgesetzt? Wann und wie kommt es konkret an? Und da sind wir noch nicht, da ist auch noch nicht so viel spürbar. Das braucht auch sicherlich noch 1-2 Jahre, ehe, sag mal, die Dinge dann auch wirksam technologisch und digitalisierungsmäßig umgesetzt wird. Aber es ist viel, viel, viel gut und so war es lange nicht jetzt wirklich verankert.
Herr Effing. Ja, also ich war erst überhaupt kein Freund vom BMDS, das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe immer gesagt, Digitalisierung ist halt eine Querschnittsaufgabe und Staatsmodernisierung gehört meines Erachtens nach ins Kanzleramt. So, aber jetzt ist es da und in der Kombination Digitalisierung und Staatsmodernisierung, jetzt gibt ja die Reihenfolge der Wörter wahrscheinlich nicht die Priorität wieder, aber ich sage mal eine Prognose. In Sachen Staatsmodernisierung wird dieses Ministerium wahrscheinlich einfach zu schwach sein im Gesamtsystem, um elementare Änderungen so nach vorne zu bringen, dass sie auch vom Gesetzgeber und von der Regierung übernommen werden und von einer parlamentarischen Mehrheit. Wir sehen das bei den Reformagenten, Reformgruppen, die eingesetzt sind. Sobald irgendwas nach außen sickert, gerade als Ersicherungskommission, CTS, die Sachen rausgekommen, wird sofort auch politisch dann bewertet. Und also das ist extrem schwer, wenn man an die großen Veränderungen denkt, die Deutschland braucht, wo wir einfach Nachteile im europäischen, besonders im weltweiten Vergleich haben. Bei der Digitalisierung bin ich inzwischen sehr froh, dass wir dieses Ministerium haben. Und es ist halt technologiegetrieben, aber sie kümmern sich darum. Und ich habe ein bisschen Sorge, wir sind jetzt im 2. Jahr der Legislaturperiode. Und ehrlicherweise, wenn man das beobachtet hat in den letzten Jahren, ich habe es am Thema Bürokratiemanagement mal festgemacht, in den letzten 50 Jahren gab es immer Versprechungen, auch diesmal wieder Bürokratie rückzubauen, zu entlasten, abzuschaffen, irgendwas damit zu machen, damit ein Zustand besser wird. Und es ist in den letzten zig Jahren immer so gewesen, nach 1,5 Jahren verliert man die Lust daran auf der politischen Ebene, weil man merkt, wir haben zu wenig Zeit, ich gewinne nichts damit bei den Wählerinnen und Wählern und es ist kein Thema, das ich transportieren kann. Deshalb ist die politische Leidenschaft dann ganz schnell erloschen. Das könnte bei der Digitalisierung auch drohen, vor allem wenn dann Preisschilder dran gehängt werden und gesagt wird, im Staatsaufbau müssen wir ändern, Dresdner Forderung, was wir eben schon hatten, dann wird es nämlich kribbelig. Dann muss nämlich der Bund mit den 11.000 Kommunen über die Länder ins Gespräch gehen und sagen, wie wollen wir es denn? Ich finde das sehr beeindruckend, was dort gemacht wird im Moment und ich drücke da ganz fest die Daumen, dass da Kraft und Wille sind, sich durchzusetzen. Ich bin im Moment aufgrund der globalen Entwicklung nicht ganz euphorisch, weil auch in der Bundespolitik im Moment andere Sachen drängend sind. Könnte auch gut sein, weil dann kann das Digitalisierungsministerium sozusagen an ihren Fachaufgaben weiterarbeiten, aber der Erfolg steht nicht fest.
Herr von der Wippel, dann Frau Busch, sehen Sie das ähnlich? Also, dass dann auch irgendwann so die Bereitschaft, die Veränderungsbereitschaft wieder abfällt und doch die notwendigen Reformen nicht durchgesetzt werden am Ende?
Ja, also ich glaube, deswegen ist die kommunale Ebene wirklich sehr in der Pflicht oder jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin kann sich da auch entscheiden, noch vielleicht lauter zu werden oder Stimme zu werden, dass dieses Ambitionslevel für Reformen jetzt bleibt. Weil die Gefahr ist ja immer, dass dann in einem Koalitionsvertrag so das Größtmöglichste, was man sich irgendwie vorstellen konnte oder was dann politisch machbar war, vereinbart wurde. Aber wenn wir uns ernst machen und auch schauen, wie viel Vertrauensverlust, wie viel Menschen in dem Land nicht mehr vertrauen in die Institutionen, dann haben wir eine kognitive Diskrepanz, eine massive kognitive Dissonanz von dem, was wir uns trauen anzugehen. Und also wir haben auch eine Dissonanz natürlich von Sonntagsreden und dem, was dann in politischen Verhandlungen passiert. Und deswegen ist das nicht als Witz gemeint, wenn ich sage, wir müssen auch uns trauen, die großen Fragen zu stellen. Bundesrat, warum sind die Kommunen nicht eine eigene Ebene? Wenn auf der einen Seite gesagt wird, in den Kommunen entscheidet sich unsere Demokratie, aber dann die kommunale Stimme eigentlich als Interessensverband, wie jeder BDI oder BDA letztlich behandelt wird, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, dann geht es nicht zusammen. Und wenn man schaut, auch in den Anfangsjahren der Bundesrepublik wurden extrem weitreichende Sachen einfach auch beschlossen. Und das trauen wir uns irgendwie gar nicht mehr zu und sagen, der Bundesrat muss so wie es sein, die Kommunen sind so wie sie sind. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir eher das Ambitionslevel nochmal steigern und sagen, solange die Menschen nicht mehr, den Institutionen nicht mehr vertrauen, müssen wir uns eher nochmal mutiger machen, Dinge zu ändern. Und deswegen ist es wichtig, dass Staatsmodernisierung kein Technokratenprojekt am Ende wird. Deswegen darf man das auch nicht aufs BMDS nur schieben, sondern dass es ein gesamtgesellschaftliches Projekt wird. Und ich finde Staatsmodernisierung deswegen schön, weil es eben breiter ist, auch als Verwaltungsmodernisierung. Und man dann natürlich auch recht schnell dabei ist und sagt, naja, wenn wir dann die Verwaltungsstrukturen angegangen sind, dann ist der nächste Sprung natürlich auch zu schauen, wie sieht's denn um die Parteistrukturen aus oder wie gut funktioniert's denn, die Bürgerinnen und Bürger einzubinden. Und deswegen finde ich auch da wieder die kommunale Ebene eigentlich der richtige Ausgangspunkt, weil es natürlich viele parteigebundene, aber auch viele parteiunabhängige Bürgermeister hier im Raum gibt, die einfach aus der Notwendigkeit heraus ja auch neue Wege suchen, wie sie eigentlich auch in ihrem Ort einen Aufbruch organisieren, wie sie wieder auch neue Allianzen schmieden, neue Mitmachmöglichkeiten schaffen. Und deswegen bin ich wirklich überzeugt, dass wir auch in der Machtfrage deutlich mutiger sein können, was die kommunale Ebene betrifft.
Ja, Frau Busch, wie sehen Sie das? Also Herr von der Wippel hat jetzt gesagt, Staatsmodernisierung ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, kann nicht nur auf der Bundesebene verordnet werden. Wie ist Ihre Sicht dazu?
Ja, absolut. Es ist jetzt so viel gesagt worden schon, aber Ihre Frage war ja vorhin auch, inwiefern das bei den Kommunen ankommt, was jetzt durch das Digitalministerium vorangetrieben wird. Und da muss ich sagen, das wäre aber auch unfair, nach einem Jahr Arbeit zu erwarten. Das, was wir jahrzehntelang verschlafen haben, muss jetzt schon irgendwie super sichtbar sein. Man hat das Gefühl, es ist auf den Weg gebracht. Das finde ich auch schon positiv und dass die Verantwortung gesehen wurde und dafür ein Ministerium gegründet wurde. Aber einen Punkt fand ich bei dir total stark und das ist, die Kommunen müssen mehr am Tisch. Und das, ich glaube, das eint uns ja alle, dass wir das immer und immer wieder behaupten oder betonen. Bei der föderalen Modernisierungsagenda war es nicht der Fall. Da waren wir nicht ausreichend oder überhaupt nicht beteiligt. Ich glaube, das hatten wir alle schon auch bei Project Together festgestellt, dass die Kommunen nicht beteiligt waren. Und du hast auch gesagt, es darf kein Technokratensprech werden. Und da habe ich das Gefühl ebenfalls, dieser Deutschland, also ich bin wirklich digital affin und ich habe sogar Spaß daran, mich in sowas einzulesen, einzuarbeiten. Aber ich habe immer noch keine Vorstellung davon, was am Ende eigentlich rauskommen soll. Und da würde ich mir wünschen, dass man auch auf uns Kommunen zugeht und sagt, das ist unsere Vorstellung, das ist unser Leitbild. Hier, ich schaffe mal eine positive Erzählung dazu, wie wollen wir das eigentlich schaffen. Stattdessen wird da über Technokraten Sprech, über ganz viel Digitalsprech auf der Flughöhe gesprochen, wo ich zumindest vermute, dass 11.000, also da sind vielleicht ein paar dabei, die das irgendwann mal studiert haben, aber ansonsten 11.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Dicht, in der wir arbeiten, von Feuerwehrauto bis zum Bauleitplanung etc., uns gar nicht so damit beschäftigen können. Und dementsprechend würde ich mir manchmal so einen Übersetzer wünschen und sagen, der sagt, ich erkläre euch jetzt mal, wo wollen wir hin und geht ihr da mit? Und stattdessen wird das irgendwie auf einer anderen Ebene verhackstückt. Ich habe auch manchmal das Gefühl, man wird absichtlich durch den Technokratensprecher so ein bisschen rausgehalten und rausgedrängt. Das machen jetzt mal die Experten unter sich. Und wir können da auch gar nicht genug zu Wort kommen als Kommune.
Ja, also wir bewegen uns jetzt langsam so zum Ende der Diskussionsrunde und ich würde Sie ganz gerne abschließend um eine kleine Einschätzung oder Prognose auch bitten. Wir haben natürlich jetzt viele Punkte und Schnittstellen auch schon angesprochen, föderale Modernisierungsagenda, BMDS, Deutschland-Stack und so weiter. Wie ist denn Ihre Einschätzung, wo stehen wir bei dem Thema Staatsmodernisierung, Digitalisierung und der Transformation auch auf die kommunale Ebene in 5 Jahren? Sind dann ähnliche Diskussionsrunden weiterhin nötig oder sind wir dann schon ein ganzes Stück weiter in der praktischen Umsetzung? Herr von der Wippel, vielleicht beginnen Sie einmal.
Also auf die nächsten 5 Jahre, glaube ich, haben wir 2 Szenarien, die wir nicht wollen, oder andersrum, 2 zentrale Lager gibt es aktuell. Die einen, die das System als Ganze ablehnen, das sind die Antidemokraten, Rechtspopulisten, die genau aus der Unzufriedenheit Kapital schlagen und die nichts anderes vorhaben, als das System als Ganzes zu zerschlagen und damit auch ganz, ganz viele Errungenschaften, die wir mühsam aufgebaut haben, kaputt machen wollen. Das andere ist Status Quo Bewahrung, also genau das, wo dann zwar einerseits alle Konsens sind, aber wenn man dann mal an die größeren Bretter ran will, dann doch der Status Quo bewahren da ist. Und ich glaube, der einzige Weg, wenn wir in 5 Jahren in einer stabilen Demokratie sein wollen, ist, dass wir nicht zimperlich mit uns sind, zimperlich auch mit den gewachsenen Strukturen. Und deswegen braucht es letztlich als dritten Weg so einen Reformweg, der eben auch nicht Halt macht. Und deswegen ist dieser Vorschlag, Kommunen als dritte Ebene und Bundesrat, eigentlich nur ein Beispiel dafür, für auch das Level an Veränderungen, das wir uns zumuten müssen, weil die Alternative ist nicht, dass keine Änderung passiert, sondern wenn wir sehen, was in Sachsen-Anhalt uns vielleicht auch blüht im Herbst, dann sind das Änderungen in einem ganz anderen Maßstab, wohingegen dann eine Beteiligung der Kommunen im Bundesrat in 5 Jahren noch sehr inkrementell scheinen mag.
Also ich teile alles, was Sie sagen. Ich persönlich glaube, also die Frage, die ich mir stelle, ist, haben wir den Mut, quasi aus unserer Komfortzone zu gehen? Haben wir den Mut, aus unseren bisherigen Verhaltensmustern rauszugehen? Haben wir den Mut, in einer ganz anderen Art und Weise zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken? Haben wir den Mut, neue Kooperationsmodelle zu finden? Also ich sag mal, ich komme ja eher aus der Unternehmenswelt. Wir sind zwar eine öffentliche Bank, aber sie wird geführt wie eine richtige Bank und wir unterstehen ja auch Aufsicht BaFin Bundesbank. Und was ich immer wieder feststelle, wenn ich auf Verwaltung schaue, ist, dass natürlich durch viele Dinge, die wir eingepflockt haben, ne, also quasi Ressortprinzip und die kommunale Selbstverwaltung und so, das sind ja alles tolle Dinge. Die haben ja auch alle ihre Berechtigung. Ja, die sind ja auch alle historisch gewachsen. Die Frage ist, lähmen sie uns nicht irgendwann, weil sie Verhaltensweisen geprägt haben, das ist meins und das ist deins und das ist meine Zuständigkeit und wir einfach viel mehr wirklich auch front-to-end, auch in politischen Prozessen denken müssen, ja, und sehr, sehr viel mehr quasi kollaborativ, agil unterwegs sein müssen in Räumen, wo wir, ich sage mal, auch anders zusammenarbeiten. Also ich nehme mal so als Beispiel, ich habe bei uns verschiedene Innovationslabs in Leipzig und in Dresden, da lade ich dann immer mal Verwaltung ein. Und am Anfang sind die so ein bisschen befremdet, weil das sieht so aus wie in so einem Spielzimmer und alles irgendwie, wir sitzen auf Höckerchen und wie auch immer und mit Flipcharts. Und nach mindestens einem Tag haben wir einen anderen Modus im Raum. Ja, und deshalb, wir müssen manche Dinge, die wir gelernt haben, die uns eingeimpft sind, die wir uns so schön angewöhnt haben, die müssen wir verlernen. Und das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Das ist Kultur, das ist Veränderungsfähigkeit und Bereitschaft. Und jeder Einzelne wird sich fragen müssen, wie weit bin ich denn bereit, von Glaubenssätzen, die ich mir so wunderbar angeeignet habe, von Verhaltensweisen, die eher auf Abgrenzung sind und nicht auf Kollaboration, wie sind wir denn bereit, davon Abstand zu nehmen? Und dann, und da bin ich bei Ihnen, es braucht schon jemand, der immer wieder Räume schafft, der orchestriert, der Menschen zusammenbringt. Die neue Führungsaufgabe ist nämlich nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, andere Dinge, sondern es ist Relationship Intelligence. Relationship Intelligence heißt, Menschen zusammenzubringen, heißt, Lösungen zu finden, heißt, Konflikte zu identifizieren und sie einer Klärung herbeizuführen und das in einer vernünftigen Art und Weise. Und ich glaube, das sind Dinge, die müssen wir deutlich stärker lernen. Und da können wir auch gerne mal in die Wirtschaft gucken, weil die ist schon stärker dazu gezwungen, solche Dinge zu praktizieren, weil sie einfach sehr viel stärker auch noch unter wirtschaftlichem Druck steht.
Ich kann mich eigentlich nur euch beiden anschließen. Herzlichen Dank. Ich glaube, den Punkt, den du gemacht hast, ist wirklich ein Spruch, den ich immer wieder im Kopf habe. Wenn wir alles so machen wie bisher, bleibt nichts, wie es war. Und ich habe total Angst, dass wenn wir so weitermachen, irgendwann wirklich mal auch die Kettensäge hierher kommt. Und wenn wir es aber schaffen, gemeinschaftlich mit unseren Verwaltungen, mit den Menschen, die vor Ort arbeiten, parteiübergreifend, auch generationsübergreifend, nicht nur jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sondern alle da an einem Strang zu ziehen und mutig nach vorne gehen und reformbereit sind, dann bin ich positiv in 5 Jahren. Und da ich eine unverbesserliche Optimistin bin, glaube ich, wir schaffen das auch, wenn wir denn alle gemeinschaftlich anpacken.
Vielen Dank. Dann hat Herr Dr. Effing das Schlusswort.
Ja, ich mache es ganz kurz. Ich schaue mich auf die Zeit. Sie schauen auch immer schon hin. Also wenn man die beiden Komponenten sieht, einmal Digitalisierung, da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Wir sind als Deutschland Technologieführer in KI-Entwicklung oder Mittechnologieführer in anderen IT-Technologien auch. Wenn wir da es schaffen, im föderalen System und insbesondere in unserer eigenen kulturellen Haltung zu dieser Datennutzung besser zu werden, da kann das, ich glaube, relativ schnell gehen. Und wenn dann die Bereitschaft von BürgermeisterInnen vorhanden ist, auch mal die eigene Kommune sozusagen von Aufgaben zu entlasten, hier im Raum nehme ich das so wahr, das ist nicht überall so, dann wird es relativ schnell gehen können. Bei der Staatsmodernisierung habe ich persönlich ein wenig Sorge, ist gerade schon angeklungen, über die gesellschaftlichen Entwicklungen. In Staatsmodernisierung ist auch Gesellschaftsmodernisierung. Und ich sag mal, das, was wir in den Reformen im Herbst, im Frühjahr und so in den Arbeitsgruppen im Moment wahrnehmen, das ist der Auftakt dessen. Es wird jetzt zum Schwur kommen, vielleicht noch in dieser Legislaturperiode. Also ich will nur mal 2 Dinge nennen. Rente gekoppelt an die Lebensarbeitszeit. Da muss sich eine Gesellschaft hinter versammeln. Das sind Dinge, sonst explodieren uns irgendwann die Systeme. Und ein anderes Beispiel wäre auch Leistungseinschränkungen. Wir müssen Leistungen auf verschiedensten Ebenen im Sozialstaat einschränken, weil wir es nicht mehr werden finanzieren können, zumindest jetzt nicht. Aber was mich total zuversichtlich macht, wenn man in die Geschichte der Bundesrepublik schaut, die Zeit direkt nach dem Krieg, dann die massiven Wirtschaftskrisen, die wir in den 70er Jahren hatten, die hier fast niemand kennt aus dem Publikum, über das Konglomerat an Krisen in den letzten 1-2 Jahrzehnten, wo man ja immer gut rausgekommen ist und stärker. Und deshalb, ich will jetzt keine Krise herbeireden, aber wenn wir das, was wir im Moment vorfinden in der Staatsdiskussion, durchaus als Krise mal uns vornehmen würden, dann glaube ich, würden noch ganz andere Lösungsansätze dabei rauskommen, als wir sie bisher sehen, die sich doch noch sehr, sehr im Klein-Klein befinden.
Vielen Dank. Wir haben sehr viele interessante Punkte und kontroverse Punkte dazu gehört.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Diskussion hat deutlich gemacht, handlungsfähige Kommunen brauchen digitale Werkzeuge, aber vor allem Vertrauen, Verantwortung und Gestaltungsspielräume.
Für mich war das jetzt die letzte Moderation von Wir Kommunalen nachgefragt. Ich danke euch herzlich für euer Interesse, die Begleitung und die vielen Gespräche und Ideen, die aus diesem Podcast entstanden sind.
Und ich freue mich darauf, den Podcast künftig weiterzuführen und gemeinsam mit spannenden Gästen auf kommunale Herausforderungen, Ideen und Lösungen zu blicken.
Dann macht's gut und bleibt neugierig.
Bis zur nächsten Folge von Wir Kommunalen nachgefragt.